Ja, ich greife das gleich auf, was Jens gerade eben gesagt hat. Ich wünsche euch als Gemeinde und gebe euch heute Morgen als Gemeinde mit, was ich als Schätze entdeckt habe in dem Bibeltext, in den ich euch heute Morgen einlade. Und ich finde, dieser Bibeltext, in den ich euch heute Morgen einlade, das ist ein Bibeltext, über den kann man zu jeder Jahres- und Kirchenjahreszeit nachdenken und sprechen. Das ist ein Bibeltext, der, wenn ihr die Luther-Übersetzung 2017 benutzt, sogar fett gedruckt in euren Bibeln steht. Und es ist ein Bibeltext, über den ich eigentlich, ich kann nicht sagen, die ganze Zeit nachdenke, aber von dem ich denke, eigentlich bin ich mit diesem Bibeltext nie fertig. Mit dem bin ich oder könnte ich die ganze Zeit unterwegs sein, weil er so viel Reichtum und so viel geistliche Wahrheiten in sich trägt, dass ich das Gefühl habe, dass immer nur ein Teil davon überhaupt in meinem Leben Wirklichkeit wird. Ich lade euch heute Morgen ein in den Bibeltext aus dem Philipperbrief. Der Apostel Paulus schreibt da also einen Brief an die Philipper. Und im Kapitel 4, da heißt es in den Versen 4 bis 7, und falls die Folie sogar schon bereit ist, könntet ihr schon die ganze Folie mit Rat und Text einblenden. Ja, und sogar schon die nächste Folie. Ja, mit dem... Wunderbar. Jetzt habt ihr den Text schon etwas strukturiert vor euch. Ich sag euch gleich, warum. Da heißt es in Philipper 4, 4 bis 7, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Warum habe ich euch diesen Text so merkwürdig herumdrapiert um ein Rad mitgebracht? Das hat damit zu tun, dass dieser Text eine wunderbare Struktur, eine wunderbare Architektur hat. Dieser Text ist ganz, ganz lebendig, so wie ein Rad sich dreht und wie das Leben immer weitergeht, so strahlt aus diesem Text ganz, ganz viel Lebendiges. Ich habe das nochmal für mich so zusammengefasst, da sind 5 Aufforderungen in diesem Text. Wir kommen zu all den 5 Aufforderungen noch. 2-mal freut euch, 2-mal lasst kund werden, 1-mal die Aufforderung, sich nicht zu sorgen und dann ist dann auch noch die Zukunft im Blick. Also wie bei einem Rad dreht sich ganz viel in diesem Text, da ist Leben drin. Deswegen habe ich meine Predigt genannt, das Leben aus der Nähe Gottes. Also Leben ist da drin, weil da Bewegung drin ist. Und gleichzeitig gibt es in diesem Text, und deswegen habe ich auch dieses Bild vom Rad gewählt, gibt es in diesem Text ein Zentrum, eine Mitte, um die sich alles dreht. Und dieses Zentrum, diese Mitte, diese Ruhe, diese Sonne, um die sich dieses ganze Leben dreht, ist ein ganz knapper Satz mitten in diesem Text und der heißt: Der Herr ist nahe. Und ich möchte heute Morgen mit euch dem Gedanken verfolgen, was ist das für ein Leben, das daraus erwächst, dass der Herr uns nahe ist. Weil ich glaube, das ist das Thema dieses Textes, Philipper 4, 4 bis 7. Im Zentrum, die Sonne dieses kleinen Universums, ist dieser eine knappe Satz, dieser stabile Satz, der Herr ist nahe. Und alles andere erwächst aus dieser Mitte und dreht sich darum herum, das Leben, das ihr in diesen anderen Worten findet. Und so möchte ich mit euch heute Morgen darüber nachdenken, was bedeutet das, daraus zu leben, dass der Herr nahe ist. Und was für ein Leben erwächst daraus, was für ein Leben dreht sich um diese Wahrheit, dass der Herr nahe ist. Ich möchte mit euch einen Moment stehen bleiben und fragen, was das eigentlich bedeutet, dieser kleine Satz. Das Zentrum dieses Textes, der Herr ist nahe. Die ersten Christen hatten ja die sogenannte Naherwartung. Die haben in einer bestimmten Generation erwartet, dass Jesus noch in ihrer Lebenszeit wiederkommt, dass er so nahe ist, dass er zeitlich ganz nahe ist. Und dann haben die Christenmenschen langsam gemerkt, okay, der Herr ist noch nicht gekommen, der Herr hat Gründe offenbar noch nicht, dieser Weltgeschichte seinen großen Doppelpunkt aufzustempeln. Und das Neue Testament gibt auch Gründe dafür an, dass der Herr geduldig ist. Und trotzdem ist dieser Satz, dass der Herr nahe ist, immer für Christenmenschen wahr geblieben, seitdem es Christen gibt. Weil der Herr ist nahe nicht nur bedeutet, dass der Herr zeitlich nahe ist, das ist ja übrigens damals wie heute genauso. Nichts hindert den Herrn daran, im nächsten Moment hier mit uns zu sein und auf diese Erde zurückzukommen. Nichts hindert ihn daran. Er ist zeitlich in dem Sinne ganz nahe, dass ihn nichts hindert, im nächsten Moment ganz da zu sein. Nicht nur durch seinen Geist jetzt schon, sondern auch ganz persönlich als wiederkommender Herr. Aber, ihr Lieben, in diesem Satz, der Herr ist nahe, steckt auch noch eine andere Botschaft von Nähe. Nicht nur die zeitliche Nähe, dass nichts den Herrn daran hindert, im nächsten Moment zu kommen, sondern auch die persönliche Nähe. Der Herr ist dir und mir jetzt als Person ganz nahe. Er ist um uns herum, er wohnt in uns, er ist jetzt nahe als Person. Und deswegen ist dieses Zentrum in diesem Text, dass der Herr nahe ist, auch die Botschaft, der Herr ist nahe, er ist dir nahe in deinem Leben, wo auch immer du gerade stehst und wie auch immer es dir gerade geht. Und aus dieser Nähe des Herrn in unserem Leben wächst ein Leben, das ganz besonders aussieht. Und das beschreibt der Apostel Paulus mit den anderen Worten in diesem Text. Und ich möchte mit euch heute fragen, was sind das für Menschen, die aus der Nähe des Herrn leben? Was für ein Leben entsteht daraus, dass der Herr dir und mir jetzt ganz nahe ist? Der erste Aspekt dieses Lebens steht in Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Das Leben aus der Nähe des Herrn bringt Freude hervor. Der Philipperbrief, ihr lieben Geschwister in Friedrichshain, der Philipperbrief ist ja einer der Briefe des Apostels Paulus, oder es ist der Brief mit der höchsten Freudendichte. Der Philipperbrief ist der Freudenbrief des Apostels Paulus. In 4 Kapiteln kommt der Apostel Paulus 16 Mal auf Freude zu sprechen. Also im Schnitt 4-mal Freude pro Kapitel in diesem Philipperbrief. Es ist also nicht die einzige Stelle, wo es in diesem Brief um Freude geht. Und ich habe mich gefragt, was bringt diese Freude hervor, diese besondere Freude, von der Apostel Paulus hier spricht. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Ich glaube, ein erster Grund für diese Freude, die aus der Nähe des Herrn erwächst, steckt in den ersten Worten in Vers 4. Freut euch in dem Herrn. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass der Apostel Paulus im Neuen Testament immer wieder davon spricht, dass wir Christenmenschen in dem Herrn sind, in Christus sind? Das ist eine ganz besondere Sprechweise, die er hier an den Tag legt, und die kommt immer wieder vor. Wir als Christenmenschen sind in Christus. Und wenn wir das mal an uns heranlassen, unser Herz, was das eigentlich bedeutet, dass wir in Christus sind, ob wir stehen oder gehen oder sitzen oder liegen, ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht, ob wir viele sind, ob wir wenige sind. Der Apostel Paulus sagt uns, ihr seid im Herrn. Und das, ihr Lieben, glaube ich, ist ein Grund zur Freude. Ich versuche mir das manchmal an sehr plastischen Bildern deutlich zu machen, und ich bitte euch mal auf das nächste Bild zu schauen. Dort findet ihr Menschen in diesen Bällen. Ich habe gelernt, ich habe noch nie mich getraut, in einen solchen Ball einzusteigen. Ja, in denen kann man ja dann wild durch die Welt kullern, und manche Menschen habe ich gesehen, kullern mit solchen Bällen sogar Hügel herunter und nehmen dabei eine gewaltige Fahrt auf. Das sind Zorbbälle. Ich habe noch nie einen solchen Ball bestiegen. Aber ich habe mich immer gefragt, wie kann ich das an mein Herz heranlassen und ein bisschen plastischer werden lassen, dass der Apostel Paulus sagt, wir sind im Herrn. Und dann stelle ich mir das manchmal so vor, ich bin im Herrn, so wie Menschen in diesem Ball sind. Die sind in diesem Ball. Und alles, was die erleben, was die gerade in diesem Moment erleben, an Freuden, an Ängsten, an Sonnenschein, an Regen und was auch immer, alles, was die gerade erleben, während sie in diesem Ball sind, muss durch den Ball hindurch. Es gibt nichts, was sich irgendwie an diesem Ball vorbeimogeln kann, wenn sie in diesem Ball sind. Und so stelle ich mir manchmal vor, dass wir in Christus sind, dass wir wie eingehüllt sind in Christus, jetzt und hier, in Zeit und Ewigkeit und dass es nichts in unserem Leben gibt, was daran vorbeikommt, dass wir in Christus sind. Der Dietrich Bonhoeffer, ich habe euch das Zitat hier eingeblendet, hat mal zu einem ähnlichen Thema gesagt: Christus hat den Menschen aus seiner Unmittelbarkeit zur Welt gelöst und in die Unmittelbarkeit zu sich selbst gestellt. Er, Christus, will das Mittel sein. Es soll alles allein durch ihn geschehen. Er, Christus, steht nicht nur zwischen mir und Gott, sondern er steht eben damit auch in der Mitte zwischen mir und der Welt, zwischen mir und den anderen Menschen und Dingen. So wie dieser Ball, in dem diese Menschen sind, sich zwischen alles setzt in dem Moment, in dem sie da drin sind, so ist Christus zwischen allem, was mir im Leben begegnet, weil ich in Christus bin. Und alles Positive dieses Lebens, alles Negative dieses Lebens, alles, was mich bewegt, es gibt nichts, was nicht durch Christus durch muss in diesem Leben. Und ich glaube, dass der Apostel Paulus einen Grund für seine Freude, die er auch mit den Philippern teilen möchte, darin gefunden hat, dass er in Christus ist. Und wisst ihr, wo er gerade ist, als er diesen Brief schreibt? Er ist im Gefängnis. Und da könnte er klagen und sagen, ich bin im Gefängnis. Und das muss man auch manchmal einfach klagen, wenn es einem nicht gut geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen gleich noch dazu. Und gleichzeitig versteht sich der Apostel Paulus immer in Christus. Er ist im Gefängnis, aber er ist in Christus im Gefängnis. Wir sind heute hier im Gottesdienst und wir sind in Christus in diesem Gottesdienst. Und nach diesem Gottesdienst geht ihr wieder in euer Leben, auf den Gehsteig, ich steige wieder in mein Auto, ihr vielleicht in die U-Bahn oder in den Zug oder ins Auto. Und wisst ihr, was ihr tut? Ihr steigt in Christus in euer Auto. Ihr geht in Christus auf dem Gehsteig. Und was immer euch auch begegnet heute und allen Tagen, die da kommen, ihr erlebt es in Christus. Und in diese Freude möchte uns, glaube ich, Philipper 4 einladen. Dass es nichts gibt in dieser Welt, was uns von Christus trennen kann und dass alles, was wir erleben, an Christus vorbei muss und durch ihn hindurch darf. So wie diese Menschen nur in diesem Moment, in diesem Ball sind, dürfen wir die ganze Zeit in Christus sein. Und das, glaube ich, ist ein Grund zur Freude. Und da kommt noch etwas weiteres hinzu. Dieser Grund zur Freude, aus der Nähe Gottes zu leben, der hat noch einen weiteren Aspekt. Wenn der Apostel Paulus von Freude schreibt in seinem Brief, dann hören die Griechen oder diejenigen, die die griechische Sprache verstanden haben, auf der er geschrieben hat, die hören noch etwas anderes. Es gibt im Griechischen zwei Worte. Das eine Wort ist das Wort für Freude und das andere Wort ist das Wort für Gnade. Und jetzt hört sie euch mal an, ihr müsst gar kein Griechisch können, um die Verwandtschaft zwischen beiden Worten zu hören. Freude heißt Chara und Gnade heißt Charis. Freude ist Chara und Gnade ist Charis. Das sind zwei Worte, die im Griechischen miteinander verwandt sind, zutiefst verwandt sind. Die sind eigentlich Geschwister. Das Wort Gnade und das Wort Freude, die sind im Griechischen Geschwister. Und wenn der Apostel Paulus also im Griechischen von der Freude schreibt, dann hört der Grieche immer auch die Gnade, den letzten Grund zur Freude. Und das möchte ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Dass der Herr uns nahe ist, heute, so wie wir sind, und in allen Tagen, die da kommen, so wie wir sind, dass der Herr uns nahe ist, ist pure Gnade. Wir haben nichts dafür getan. Wir müssen uns die Nähe des Herrn auch nicht erst erkämpfen oder erst erringen. Der Herr ist mir nicht dann erst nahe, wenn ich morgens meine Bibel gelesen habe, obwohl das gut ist, wenn ich morgens meine Bibel lese. Der Herr ist mir auch nicht nur im Lobpreis nahe, obwohl es gut ist, wenn ich im Lobpreis bin. Der Herr ist mir auch nicht nur in der Gemeinde nahe, auch wenn es gut ist, wenn ich in der Gemeinde bin. Der Herr, schreibt der Apostel Paulus, ist nahe. Und diese Nähe des Herrn in unserem Leben ist an keine Bedingungen geknüpft. Das ist pure Gnade. Und deswegen ermutigt der Apostel Paulus die Menschen, sich zu freuen, Freude wachsen zu lassen in ihrem Leben aus der unverdienten und gnädigerweise uns gewährten Nähe des Herrn. Dann kommt der Apostel Paulus weiter und sagt in Vers 5a, ihr seht das ganz rechts oben auf der Folie, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Ihr lieben Geschwister in Friedrichshain, wenn man sich in dieses Wörtchen der Güte ein bisschen hinein vertieft, dann steckt da etwas ganz Edles drin. In der Heiligen Schrift im Neuen Testament steht ja oft drin, was wir Christen alles so nicht tun sollen und wer wir nicht sein sollen. Hier wird plötzlich etwas ganz, ganz Edles angesprochen. Diese Güte, von der die Rede ist, die Ausleger schwärmen schon fast, was für ein edles Wort das ist. Ich lese euch mal ein Zitat vor zu dieser Güte, um die es da geht. Es ist eine gnädige Milde Gottes in seiner Regierung. Es ist eine Handlungsweise des Königs und des Propheten und des Frommen. Nehmt mal diese einzelnen Worte in: Milde Gottes in seiner Regierung, Handlungsweise des Königs, der Prophet, der Fromme. Von all dem ist die Rede, wenn hier von Güte die Rede ist. Und jetzt sagt der Apostel Paulus den Philippern und uns heute Morgen hier in Friedrichshain im übertragenen Sinne: Eure Güte lasst den Menschen kund werden. Wir Christenmenschen in unseren großen oder kleinen Gemeinden, wir haben eine Güte, die anderen kund werden soll? Ja, sagt der Apostel Paulus. Ihr seid nämlich in Christus. Ihr seid mit Christus verbunden. Ihr seid mit dem König der Welt verbunden. Ihr seid mit dem Herrn der Welt verbunden. Ihr seid mit der Güte in Person verbunden. Und deswegen habt ihr Christenmenschen, ob ihr viele oder wenige seid, einen Auftrag. Eure Güte soll kund werden der Welt. Eure Güte soll kund werden den Menschen. Ist es nicht erstaunlich, dass schon die ersten Gemeinden, die teilweise ganz klein waren im Neuen Testament, von Anfang an, obwohl sie also eine kleine Gruppe waren, den Blick nach außen gerichtet haben? Da ist etwas Edles in eurem Leben, sagt der Apostel Paulus. Dieses Edle in unserem Leben sind vielleicht gar nicht so sehr wir selbst, sondern dieses Edle in unserem Leben ist, dass wir in Christus sein dürfen und dass wir mit Christus verbunden sind. Und daraus wächst was ganz, ganz Wertvolles. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht aus einem Brief, der nicht aus dem Neuen Testament stammt, der etwas später geschrieben ist und der das Leben der ersten Christenmenschen in der damaligen Gesellschaft beschreibt. Hört mal zu, wie die Christen beschrieben werden. Sie heiraten wie alle und bekommen Kinder, aber sie setzen die Neugeborenen nicht aus. Einen gemeinsamen Tisch stellen sie auf, aber nicht ein gemeinsames Bett. Sie gehorchen den erlassenen Gesetzen und mit der ihnen eigenen Lebensweise überbieten sie die Gesetze. Sie lieben alle und von allen werden sie verfolgt. Um es einfach zu sagen, was im Körper die Seele ist, das sind in der Welt die Christen. Über alle Glieder des Körpers hin ist die Seele verteilt, ebenso die Christen über die Städte der Welt bis nach Berlin. Steht da nicht, habe ich jetzt hinzugefügt. Es wohnt zwar die Seele im Körper, aber sie stammt nicht aus dem Körper. Auch die Christen wohnen in der Welt, aber sie stammen nicht aus der Welt. Habt ihr das gehört, was uns Christenmenschen da für eine Rolle zugeschrieben wird? Wir seien so etwas wie die Seele der Welt. So etwas wie die Menschen, die manchmal eine Nachbarschaft zusammenhalten. Warum? Weil aus ihnen die Güte des Herrn strahlt, mit dem sie verbunden sind. Der Apostel Petrus hat uns mal ein königliches Geschlecht, ein priesterliches Geschlecht genannt. Es hat damit zu tun, dass wir mit Christus verbunden sind. Ihr Lieben, wenn wir heute aus diesem Gottesdienst rausgehen und uns wieder auf den Straßen dieser Stadt bewegen oder in unseren Wohnungen, in unseren Nachbarschaften sind, lasst eure Güte kund werden. Lasst eure Großzügigkeit kund werden. Lasst eure Gastfreundschaft kund werden. Lasst eure Nachsichtigkeit und Großherzigkeit kund werden. Nicht aus euch heraus. Ich kann manchmal nicht gastfreundlich sein und auch manchmal nicht großherzig sein. Ich bin manchmal furchtbar kleinlich und eng. Aber wenn ich mir wieder dessen bewusst wäre, ihr Lieben, dass ich in Christus bin und dass mich nichts und niemand von diesem Christus trennen kann, dann geht mein Herz auf. Und wenn mein Herz aufgeht, dann kann ich plötzlich großzügig werden und großherzig werden und Leute an meinen Tisch einladen und nachsichtig werden. Diese Güte, die daraus erwächst, dass der Herr nahe ist, dass er mir und dir jetzt nahe ist, diese Güte, ihr Lieben, lasst nicht für euch alleine, sondern lasst sie kund werden unter den Menschen. Sorgt euch um nichts, heißt es in Vers 6, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wie wunderbar hat das Lied schon zum Ausdruck gebracht, das ihr vorhin mit uns gemeinsam gesungen habt. Lege deine Sorgen nieder. Ein Leben, das aus der Nähe des Herrn gelebt wird, ist ein Leben, das immer wieder versucht, die Sorgen bei Gott abzulegen. Ich bitte euch mal, auf das nächste Bild zu schauen und hoffe, dass es nicht zu viel Hunger euch schon macht auf den Kuchen, der vielleicht heute Nachmittag auf euch wartet. Das ist ein nicht handelsüblicher Kuchen, sondern ein Kuchen, den einfach irgendein Mensch gemacht hat. Und man kann sich an diesem Kuchen, vor allem an dem Teil von Kuchen, das ihr hier seht, wunderbar deutlich vor Augen führen, was eigentlich Sorge ist. Ich sage es mal vorab. Sorgen bedeutet, und darum geht es ja in unserem Vers, Sorgen bedeutet, dass ich die Last der Zukunft heute schon auf meine Seele lege. Sorgen bedeutet, dass ich die Last der Zukunft heute schon auf meine Seele lege. Sorgen bedeutet, mit dem griechischen Wörtchen, mit dem wir es im Neuen Testament meistens zu tun haben, wenn es um das Sorgen geht, Sorgen bedeutet im Griechischen etwas mit Teil, teilen. Darum habe ich hier einen Kuchen genommen und ihr seht hier einen Teil dieses Kuchens. Und es gibt zwei negative Arten von Sorgen, die kann man sich am Kuchen und die kann man sich am Kuchenteil deutlich machen. Die eine negative Sorge ist, bekomme ich genug von diesem Kuchen ab? Ist das Teil, das ich bekomme heute Nachmittag oder wann auch immer, vom Lebenskuchen überhaupt, von all dem, was es so gibt, von dem Lebensglück, das auf dieser Erde zu verteilen ist, bekomme ich genug für mich und für die um mich herum? Das ist die eine Sorge. Darum hat Sorgen immer was mit dem Teil zu tun im Griechischen. Ist das Teil, das ich bekomme, groß genug und reicht es für mich? Und ist es das Teil, das ich möchte? Oder bekomme ich ein Teil, das ich gar nicht haben möchte? Das ist die eine negative Variante von Sorge. Und dann kommt mit dem Teil aber noch eine andere Sorge einher. Vielleicht kennt ihr die auch. Stellt euch mal vor, dieser Kuchen wäre euer Leben. Und wir fragen uns, ist das Teil an Leben, die Herausforderungen des Lebens, die Probleme des Lebens, ist das Teil, das große Kuchenteil, das mir das Leben auferlegt, für mich tragbar oder ist es mir zu schwer? Ist das Leben, das ich zu leben habe, das Teil, das ich vom Leben bekomme, werde ich das tragen können oder ist es mir eigentlich zu groß? Es gibt Menschen, die sagen, das Leben hat mir zu viel zugeteilt an Leid und an Not. Ich kann das nicht alles tragen. Es ist mir einfach zu viel. Das ist die berechtigte Sorge zu fragen, ist das, was mir das Leben zugeteilt hat, ist dieses Teil eigentlich tragbar oder ist es mir zu schwer? Und ihr lieben Geschwister in Friedrichshain, das sind begründete Sorgen. Ist das Teil, das ich bekomme, groß genug? Ist es das Teil, das ich möchte und das mir reicht? Und ist das Lebensteil, das mir vom Leben zugeteilt wird, eigentlich tragbar oder ist es mir zu viel? Und da spricht der Apostel Paulus in Philipper 4 aus der Lebensnähe des Herrn heraus: Sorgt euch um nichts. Legt nicht die Last der Zukunft heute schon auf eure Seele. Lasst eure Seele nicht kreisen um die Frage, bekomme ich genug? Oder ist das Teil, das mir das Leben zubilligt und zuteilt, etwa zu groß? Er sagt, das ist für die Seele eine Überforderung. Sich heute schon über die ganze Zukunft Gedanken zu machen und sich zu grämen, ob das, was wir bekommen, auch genug ist und das Richtige ist und ob das Leben überhaupt zu schwer ist zu tragen oder nicht. Das heute alles, heute Morgen, in diesem Moment auf meine Seele zu legen, das ist eine Überforderung für meine Seele. Das ist zu viel. In Klammern, und trotzdem probiere ich es immer wieder. Immer wieder denke ich, das geht schon. Immer wieder in manchen Momenten versuche ich, die ganze Last meines Lebens und die Last der Zukunft und die ganzen Nöte auf meine Seele zu legen und zu fragen, und Seele, kannst du es tragen? Und ich merke, sie kann es nicht tragen. Sie wird immer kleiner und bricht darunter zusammen. Und der Apostel Paulus sagt, macht es nicht, ihr lieben Christenmenschen in Philippi und in Friedrichshain. Legt nicht die Last der Zukunft heute auf eure Seele, sondern, und da ist er so wunderbar, der Apostel Paulus sagt ja nicht nur, was wir nicht tun sollen, Und dann entsteht plötzlich ein Vakuum. Der Apostel Paulus sagt nicht nur, was wir nicht tun sollen, er sagt auch, was wir tun sollen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ist das nicht erstaunlich? Kennt Gott nicht meine Sorgen? Warum soll ich sie ihm denn erzählen? Weiß er nicht, was ich bete, bevor ich anfange zu beten? Ja, er weiß das alles. Und trotzdem sagt der Apostel Paulus, lasst all das vor Gott kund werden. Warum? Weil er weiß, dass das uns gut tut, weil er weiß, dass das dir und mir gut tut, wenn wir uns die Sorgen und die Nöte von der Seele reden, und zwar vor Gott. Ich lese euch mal eine Passage vor aus dem Alten Testament, wo ein Mensch genau das getan hat. Der hat seine Not vor Gott kund werden lassen. Hört mal zu, wenn ihr möchtet, was da im Folgenden steht. Da heißt es im Alten Testament in 2. Könige 19. In der Zeit wurde der König Juda von den Assyrern belagert und ein Drohbrief hat ihn erreicht. Kennt ihr solche Drohbriefe? Die werden heute meistens nicht mehr von feindlichen Königen zugeschickt, sondern das sind Rechnungen, die zu groß sind, oder das sind Mahnungen, oder das sind auch manchmal Arztbriefe, in denen eine Diagnose steht. Das sind echte Drohbriefe, die da manchmal reinkommen. Einen etwas anderen Drohbrief hat der König Judas erhalten und Folgendes wird uns dort in 2. Könige 19 berichtet. Da steht in diesem Drohbrief an den König von Juda: Lass dich von deinem Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst. Jerusalem wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben, dass sie den Bann an ihnen vollstreckten, und du allein solltest errettet werden, steht in diesem Drohbrief. Haben denn die Götter der Völker die Länder errettet, die von meinen Vätern vernichtet wurden, Gosan, Haran, Resef und die Leute von Eden, die zu Telassar waren? Wo ist der König von Hamat, der König von Arpad und der König der Stadt Sepharvaim und von Hena und Ava? Ein richtiger Drohbrief, der dort beim König von Juda im Briefkasten landet. Die anderen sind nicht errettet worden, warum sollte dein Gott dich erretten? Und was macht der König von Juda? Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach: Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre. Herr, tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanheribs, die er hergesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Völker umgebracht und ihre Länder verwüstet und haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn es waren nicht Götter, sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Darum haben sie sie vertilgt. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Ihr Lieben, Geschwister in Friedrichshain, was hat der König da gemacht? Er hat den Drohbrief, der ihn erreicht hat, vor Gott ausgebreitet. Kannte Gott diesen Brief? Wusste Gott, was in diesem Brief steht? Natürlich wusste Gott, was in diesem Brief steht. Und trotzdem hat er diesen Brief und all die Drohungen darin vor Gott sichtbar, kund werden lassen. Genauso wie der Apostel Paulus es uns im Philipperbrief schreibt. Und darum lade ich euch ein. Lasst die Dinge, die euch belasten, die ihr vielleicht auf eure Seele legen möchtet, lasst die nicht auf eure Seele legen, sondern lasst sie vor Gott kund werden, breitet sie in der Gegenwart Jesu aus. So wie der König Hiskia den Brief in die Gegenwart Gottes gelegt hat und gesagt: Gott, schau mal drauf, was da steht. Leg deinen Arztbrief, der dir Not macht, in die Gegenwart des Herrn. Leg die Rechnung, die dir Not macht, in die Gegenwart des Herrn. Leg den bösen Brief vom Nachbarn, der dir Not macht, in die Gegenwart des Herrn und sag: Schau mal drauf. Ich kann das nicht auf meine Seele legen, das ist mir zu schwer. Sorgt euch um nichts, sondern lasst das alles mit Bitten und Gebet und Danksagung vor Gott kund werden. Ist der Brief dadurch verändert? Nein, wahrscheinlich nicht, es sei denn, ein Wunder ist passiert. Ich nehme an, der Brief ist danach noch genau der gleiche wie vor dem Legen des Briefes in die Gegenwart Gottes. Und trotzdem ist unser Herz verändert. weil wir wissen, dass jetzt die Augen Gottes auf diesem Brief, auf dieser Not ruhen, die wir haben. Darum lade ich euch ein auf den Fluchtlinien von Philipper 4. Lasst eure Not, lasst eure Seele nicht auf eure Seelen packen, sondern lasst sie vor Gott kund werden und bringt es zum Ausdruck, schreibt es aus, schreit es raus, was auch immer, was euch an Nöten und an Sorgen bewegt. Wir kommen zum Schluss. Und der Friede Gottes, noch ganz kurz der Vers 7. Noch einmal. Und der Friede Gottes, der Schluss dieses Textes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Was für ein Leben wächst aus der Nähe des Herrn? Was für ein Leben wächst daraus, dass der Herr uns nahe ist, einfach nur aus Gnade? Es wächst ein Leben heraus, das von dem Frieden Gottes persönlich bewacht wird. Denn dieses kleine Wörtchen, das ihr da findet, bewahren, das heißt im Griechischen wortwörtlich bewachen. Das ist eigentlich ein militärisches Wort, das dort steht. Mit anderen Worten, der Apostel Paulus schließt diesen kurzen Textabschnitt, dass er sagt, der Friede Gottes, der Friede des ewigen Gottes, der nicht nur in der Ewigkeit da ist, sondern dieser Friede Gottes, der für uns da sein möchte, der bewacht eure Herzen. Wisst ihr, warum mich das besonders bewegt in dieser Situation, in der Apostel Paulus das schreibt? Der wird gerade bewacht, aber eigentlich von ganz anderen Menschen. Der wird gerade bewacht, weil er im Gefängnis sitzt. Da sind ganz konkrete Wächter, die über ihm wachen und aufpassen, dass er seinen Wohnort nicht verlässt. Genau dieser selbe Apostel Paulus weiß aber, ich bin im Gefängnis, aber ich bin im Herrn im Gefängnis. Und deswegen ist der eigentliche Wächter über mir nicht der Wächter, der über meinem Gefängnisdasein wacht, sondern der Friede Gottes ganz persönlich. Und so schließe ich mit dem Zitat, das gerade schon einmal kurz eingeblendet war, das sich auf die Gegenwart Gottes bezieht in unserem Leben, aber dass wir, glaube ich, auch auf diesen Frieden Gottes beziehen können, der da am Ende im Philipperbrief 4, Vers 7 steht. Franz von Sales, ein Mensch aus dem 16., 17. Jahrhundert, hat einmal geschrieben: Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres Herrn zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres Herrn zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Ihr lieben Geschwister in Friedrichshain, der Apostel Paulus sagt uns, der Friede Gottes sitzt auf dem Wachturm unseres Herzens. Der Friede Gottes höchstpersönlich sitzt auf dem Wachturm unseres Herzens. Nur manchmal merkt das mein Herz nicht. Manchmal vergisst das mein Herz. Und mein Herz läuft wild in der Welt herum und in mir herum. Und dann ist es für mich heilsam, solche Worte zu hören und zu sagen, Herz, werde ruhig in mir, denn der Friede Gottes wacht über dir. Und mit diesen Gedanken sende ich euch sozusagen in den Rest dieses Gottesdienstes und in den Rest dieses Sonntags und in die kommende Woche. Nicht Menschen wachen über uns letztlich. Auch nicht die digitale Welt wacht über uns letztlich. Es ist der Friede Gottes, der unsere Herzen bewahrt und unsere Herzen bewacht. Und wo es euch gelingt, ganz sanft, nicht mit Gewalt, wo es euch gelingt, ganz sanft euer Herz daran zu erinnern, dass der Friede Gottes und niemand anders über unseren Herzen wacht, da seid herzlich eingeladen, euer Herz sanft und behutsam zurück in die Gegenwart des Herrn zu versetzen. Amen.